Ein neuer Tag, eine neue Folge Cambio. Der Philosoph Hans Jonas hat in seinem Buch Das Prinzip Verantwortung in Anlehnung an Kants kategorischen Imperativ folgenden Satz notiert. Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Die Permanenz, also der Fortbestand echten menschlichen Lebens, werden durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Klimaforschung sehr stark in Frage gestellt. Die Kritik ist sehr weitreichend und betrifft viele Lebensbereiche. Heute möchten wir uns in diesem Zusammenhang die Wirtschaft anschauen. Um genauer zu sein, das Wirtschaftswachstum. Und damit sage ich herzlich willkommen zu dieser neuen Folge.
Die Welt ist im Wandel. Die Bevölkerung wächst, die Digitalisierung vernetzt. Die globale Erwärmung bedroht Mensch und Tier. Verteilungsfragen stellen sich neu. Cambio, die Zukunft gestalten. Ein Podcast des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung.
Unendliches Wachstum ist auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen nicht möglich. Darauf hat 1972 schon der Club of Rome mit ihrem Bericht Die Grenzen des Wachstums hingewiesen. Wirtschaftswachstum steht schon sehr lange in der Kritik. Welche verschiedenen Perspektiven es auf dieses Phänomen gibt, darüber werde ich mich heute mit Jenny Achten austauschen. Sie ist promovierte Volkswirtin, Referentin für Wirtschaft und Finanzpolitik und zusätzlich auch noch die stellvertretende Leitung des ZGVs, des Zentrum gesellschaftlicher Verantwortung. Und heute ist sie bei mir im Cambio-Labor. Hallo Jenny!
Hallo Lukas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wirtschaftswachstum ist heute unser Thema und das ist ein bisschen abstrakt für manche, die sich noch nicht damit beschäftigt haben. Die Annäherung, die ich versuchen möchte, ist über das ganz natürliche Wachstum, was man ja, wenn man es theoretisch beschreiben würde, als eine Zunahme von Menge und Größe begreifen kann, die unter Zuführung von Energie und Ressourcen zustande kommt. Im Hinblick auf Pflanzen wäre das dann Wasser und Sonnenenergie, bei Menschen Essen und Trinken. Jenny, wenn wir uns jetzt das Wirtschaftswachstum anschauen, ist meine Frage, kann man dieses Verständnis von Wachstum einfach so übertragen?
Also ganz grundsätzlich und abstrakt würde ich sagen, ja. In unsere Wirtschaftsprozesse gehen Dinge ein, also zum Beispiel natürliche Ressourcen, Energie, menschliche Arbeit, Hirnschmalz und so weiter. Wir Volkswirte nennen das dann Input. Und am Ende entstehen daraus andere Dinge, nämlich Güter und Dienstleistungen verschiedenster Art, das nennt man Output. Wenn mehr oder eben auch andere Dinge entstehen, also zum Beispiel technische Neuerungen, eine neue Maschine, wo vorher keine war oder dergleichen, ist das Wirtschaftswachstum. Dabei ist ganz wichtig, den eingebauten Effizienzgedanken beim Wirtschaften im Hinterkopf zu behalten. Es geht nämlich nicht darum, möglichst viel reinzutun, um möglichst viel rauszubekommen. Im Gegenteil, es geht darum, möglichst wenig zu verbrauchen, wenn man ein bestimmtes Maß an Gütern und Dienstleistungen haben will. Das ist im Grunde der Kern des Wirtschaftens, die Erkenntnis, dass wir nicht im Schlaraffenland leben, in dem alles im Überfluss vorhanden ist, sondern unter dem kalten Stern der Knappheit, wenn ich das mal so sagen darf. Das macht Wirtschaften überhaupt erst erforderlich.
Mhm. Im Zusammenhang mit dem Wirtschaftswachstum bin ich auf eine Unterscheidung gestoßen, nämlich die zwischen quantitativem und qualitativem Wachstum. Während quantitatives Wachstum die rein mengenmäßige Zunahme der gesamtwirtschaftlichen Produktion meint, meint qualitatives Wachstum neben der reinen Steigerung der gesamtwirtschaftlichen Produktionsmenge die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen, die Schonung der Umwelt oder die gerechte Einkommensverteilung. Diese Definition habe ich jetzt, man hat es gehört, das ist sehr theoretisch, einem Lexikon entnommen, nämlich dem Lexikon der Wirtschaft der Bundeszentrale für politische Bildung. Jenny, jetzt kann ich mir vorstellen, dass es deutlich schwieriger ist, qualitatives Wachstum in Form einer Maßzahl abzubilden. Nichtsdestotrotz ergibt es aus meiner Sicht sehr, sehr viel Sinn, hier zu differenzieren. Wie kann man Wachstum messen und auch, ja, um auch dieser Unterscheidung gerecht zu werden?
Ja, lieber Lukas, also da sprichst du tiefgehende Fragen von Wirtschaftswachstum an, aber auch von zugrunde liegenden Wertungen. Vielleicht fange ich mal mit dem Standard an, um mich dann vorzuarbeiten. Das quantitative Wachstum wird mit Hilfe des Bruttoinlandsproduktes, also des BIPs, abgebildet. Das BIP misst, grob gesagt, den Wert der im Inland hergestellten Waren und Dienstleistungen. Die Veränderungsrate des preisbereinigten BIPs, also inflationsbereinigten BIPs, von Jahr zu Jahr oder von Quartal zu Quartal, dient als Messgröße für das Wirtschaftswachstum von Volkswirtschaften. Da die allermeisten Volkswirtschaften dieser Welt ihr BIP und dessen Wachstumsrate nach standardisierten Kriterien errechnen, hat das BIP halt den Vorteil einer sehr guten Vergleichbarkeit. Sowohl was die eigene wirtschaftliche Entwicklung im Zeitablauf betrifft, als auch im internationalen Vergleich mit anderen Ländern. Dem BIP-Wachstum als Kennzahl ist viel Kritik entgegengebracht worden. Zum einen wird vorgeworfen, dass sich Politikerinnen und Politiker viel zu sehr auf diese Kennzahl versteifen und im Grunde ihr Denken und Handeln danach ausrichten. Also dieser Kritik kann ich auch recht viel abgewinnen, muss ich sagen. Die Fokussierung auf das BIP nimmt aus meiner Sicht manchmal geradezu ungesunde Züge an. Zum anderen wird der Kennzahl BIP zur Last gelegt, dass hierbei nicht zwischen quantitativem und qualitativem Wachstum, was du eben angesprochen hattest, unterschieden wird. Das ist aus meiner Sicht allerdings so, als würde man einem Kreis vorwerfen, nicht auch noch gleichzeitig ein Quadrat zu sein. Denn mit dem Bruttoinlandsprodukt wird, wie eingangs erwähnt, eben nur das mengenmäßige, also das quantitative Wachstum gemessen. Etwas anderes will und kann diese Kennzahl auch nicht leisten. Dem BIP und entsprechend dem BIP-Wachstum liegt also kein Wertegerüst zugrunde. Es wird jetzt nicht zwischen gutem und schlechtem Wachstum unterschieden. Das bedeutet, um jetzt mal ein Extrembeispiel zu nennen, wenn es einen Verkehrsunfall gibt, dann müssen im Nachgang Menschen im Krankenhaus behandelt werden, die Autos müssen repariert oder verschrottet werden, Versicherungen werden bemüht und so weiter. Das sind alles keine schönen Dinge. Sie fließen rein rechnerisch, aber positiv ins BIP ein, tragen also zum Wirtschaftswachstum bei. Denn es gibt ja eben diverse wirtschaftliche Aktivität. Deswegen muss man sich immer vor Augen halten, die Kennzahl BIP bildet nur ab, was rein mengenmäßig wirtschaftlich passiert. Ob das gut oder schlecht ist, ob wünschenswert oder nicht, kann anhand des BIPs nicht festgestellt werden.
Ja, das war jetzt ein Teil der Frage. Vielleicht könntest du noch ein bisschen stärker jetzt auf dieses qualitative Wachstum eingehen.
Ja, absolut. Also zu Recht wird von vielen Menschen und Gruppen kritisiert, dass dieses rein mengenmäßige Erfassen übers BIP nicht ausreicht. Dem stimme ich auch völlig zu. Also wir sehen, wie knapp unsere Ressourcen sind. Wir haben dank wissenschaftlicher Erkenntnis und Ergebnisse große Klarheit darüber, was unser aller Tun und Handeln weltweit für schwerwiegende ökologische und soziale Folgen hat. Also müssen wir über qualitatives Wirtschaften und qualitatives Wachstum reden. Es gibt in diesem Bereich verschiedene Ansätze, das zu erfassen und zu messen, auch wenn das natürlich ungleich schwieriger ist, als einfach nur die Menge zu bestimmen, das ist auch klar. Ein sehr bekannter Index zum Beispiel ist der Human Development Index der Vereinten Nationen. Das ist ein zum BIP alternatives Wohlstandsmaß, das neben dem Einkommen zum Beispiel auch die Ausbildungsdauer, die Lebenserwartung von Personen mit berücksichtigt. Hier wird also versucht, die Lebensumstände und das Wohlergehen von Menschen breiter zu erfassen. Bekannt ist vielleicht auch das kleine Königreich Bhutan, in dem seit den 70er Jahren der Index Bruttonationalglück zusammengestellt wird. Finde ich sehr schön.
Klingt wirklich schön.
Ja, genau. Also bei diesem Bruttonationalglück stehen im Grunde die Förderung einer sozial gerechten Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung, Umweltschutz und auch eine gute Verwaltungsstruktur obenauf. Ein drittes Beispiel wäre der Glücksindex, der jedes Jahr auch wiederum von den Vereinten Nationen herausgegeben wird. Da stehen übrigens Finnland und Dänemark gerade ganz oben, also offensichtlich. Neben der bereits angesprochenen Schwierigkeit der Messung dieser Faktoren und des qualitativen Wachstums möchte ich jetzt noch kurz zwei Punkte anmerken. Also erstens sind alle genannten alternativen Wachstumsmaße stark mit dem BIP korreliert, das muss man einfach sagen. Der zusätzliche Erkenntnisgewinn ist also kleiner, als man erhoffen würde vielleicht.
Kurz deine Rückfrage, korreliert meint in dem Zusammenhang, dass sozusagen das BIP mit einfließt?
Gleichlaufend mit dem BIP, also zeigt in die gleiche Richtung sozusagen. Ja, zweitens, und das ist auch nicht ganz unerheblich, fließen bei der Frage, was qualitatives Wachstum eigentlich ist und mit welchen Indizes es gemessen werden kann, immer eine Menge Wertevorstellungen und auch Moral ein. Also wer definiert denn, was qualitativ hochwertig ist? Ist nur grünes Wachstum der Zukunftsweg? Was ist das überhaupt? Was fällt alles darunter? Also hier tun sich Fragen über Fragen auf, oder nicht nur die, sondern auch die Notwendigkeit zum demokratischen Diskurs. Was eine Gesellschaft, was mehrere Gesellschaften wollen, das ist unbedingt nötig, aber natürlich auch anstrengend.
Im Vorfeld der Sendung habe ich mit Andrea Vetter gesprochen, die momentan eine Professur an der Hochschule für Bildende Künste vertritt. Die Hochschule befindet sich in Braunschweig und sich in diesem Zusammenhang mit gesellschaftlicher Transformation beschäftigt. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Matthias Schmelzer hat sie eine Einführung in das Thema Degrowth und Postwachstum verfasst. Ich habe sie gebeten, mir die Kritik am Wirtschaftswachstum aus ihrer Sicht zu erläutern. In dem O-Ton, der gleich folgt, fokussiert sie sich auf die Ökologie.
Die erste Kritikform ist die ökologische Kritik, die sagt, wir haben ein Problem, dass wir zu viele Ressourcen entnehmen und zu viele Abfälle entstehen. Zum einen in Form von Emissionen, aber zum anderen auch in Form von giftigen Abfällen, etc. Und die grundlegende Frage ist natürlich, wie gehen wir mit diesem Problem um? Die Mainstream-Antwort darauf ist, wir können Wirtschaftswachstum ökologisch machen, indem wir eben diesen Ressourcenverbrauch und diese Abfallproduktion entkoppeln. Das ist leider in der Vergangenheit nicht passiert und das ist vermutlich auch nicht möglich. Es ist zumindest nicht schnell genug möglich, als dass wir wirklich die drängenden Probleme wie den Klimawandel damit lösen könnten.
Jetzt wird der eine oder andere womöglich sagen, naja, die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Entwicklung der CO2-Emissionen wird sich doch durch Effizienzgewinne einstellen, die durch Optimierung von Technologien, das ist so ein Beispiel, das da immer genannt wird, zum Beispiel im Bereich des Energieverbrauchs zustande kommen. Christian Schulz, er ist Wirtschaftsgeograf an der Universität Luxemburg und hat sich auch mit diesen Fragen beschäftigt. Und er hat mir dazu Folgendes gesagt.
Die Wachstumskritik macht sich ja genau an diesem Punkt fest, dass es trotz aller Effizienzgewinne, die wir nachweislich haben, diese Entkopplung nicht hingekriegt haben zwischen wachsender Wirtschaft und wachsenden Materialverbräuchen. Das gilt global, das gilt aber auch auf der Ebene fast aller Nationalstaaten. Es gibt so ein paar Ausnahmen, wo es Gratiseffekte gab durch wirtschaftlichen Niedergang, ähnlich wie in den 90er Jahren in Deutschland nach der Wiedervereinigung. Und dem Niedergang der Industrie in Ostdeutschland haben wir heute in Kuba, in Nordkorea, sofern die Zahlen dort verlässlich sind, haben wir solche Effekte einer Entkopplung, die aber mit Vorsicht zu genießen ist. Es gelingt allenfalls relativ zu entkoppeln, mal stärker, mal schwächer. Das heißt, Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch wachsen weiter, aber in ungleicher Geschwindigkeit und bestenfalls geht die Schere immer weiter auf. Also die Wirtschaft wird effizienter. Was wir brauchen, um Klimaneutralität zu erreichen, ist in der Tat eine absolute Entkopplung, also eine Ressourcenkurve, die nach unten zeigt, am Kohlenstoff oder an anderen Größen gemessen. Und hier kommt ein zweiter Begriff ins Spiel neben der Effizienz, die Frage von Suffizienz. Also es ist nicht nur eine inhaltliche Diskussion darüber, welches Wachstum wollen wir wie generieren, sondern vielleicht auch eine grundsätzlichere Frage, welches Wachstum wollen wir überhaupt oder wo wollen wir überhaupt wachsen oder wo wäre vielleicht weniger mehr?
Ja, an dieser Stelle würde ich dich bitten, Jenny, deine Einschätzung abzugeben. Die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und die Entwicklung der CO2-Ausstöße, wie beobachtest du diese Entwicklung und welche Schlüsse ziehst du daraus?
Ja, also aus meiner Sicht haben wir erste Entkopplungen von CO2 und BIP-Wachstum gesehen. Und dafür ist technologischer Fortschritt prominent mitverantwortlich. Aber es reicht eben noch nicht. Und dafür gibt es auch mehrere Gründe. Also erstens macht der Rebound-Effekt einem einen Strich durch die Rechnung. Zweitens ist technischer Fortschritt eben nicht in dem Maße ein Allheilmittel, wie es gerade in den Modellen der klassischen VWL angepriesen wird. Modelle sind eben doch immer nur eine Annäherung, muss man einfach so sagen. Und drittens, und hier breche ich jetzt nun doch wieder eine Lanze für technische Neuerungen, haben wir in der Realität weniger Technologieoffenheit, als sich mancher wünschen würde. Also denken wir mal an den individualisierten Personenverkehr, also jetzt konkret das Auto. Der Verbrenner soll und muss weg, das ist allen klar. Aber man hat sich politisch und mit dem ganzen Schwergewicht der Subventionierung auf E-Mobilität festgelegt. Da fehlt zunehmend der Anreiz, sich über alternative Antriebsarten Gedanken zu machen, obwohl das eigentlich bitter nötig wäre. E-Mobilität hat zwar eine ganz passable CO2-Bilanz, aber wenn es um Rohstoffe und deren Gewinnung geht, also lassen wir das jetzt hier mal. Ich denke also, dass es eine gute Mixtur geben muss. Einerseits eine offenere Anreizsetzung, um tatsächlich die menschliche Innovationskraft wirken zu lassen. Und andererseits muss man sich wohl mit der Erkenntnis anfreunden, dass selbst unter besten Bedingungen der technische Fortschritt einen nicht vor größeren Transformationen und auch der Änderung eigener Verhaltensmuster bewahrt. Und man muss endlich anfangen, und das ist aus meiner Sicht ganz wesentlich, die ganzen externen Kosten, zum Beispiel die der Umwelt- und Luftverschmutzung, einzupreisen, um realistisch und ungeschönt abzubilden, wie teuer die konsumierten Güter und Dienstleistungen eigentlich tatsächlich sind. Daran mangelt es bisher total.
Ja, um hier ein ausgewogenes Verhältnis hinzubekommen und nicht nur auf die Kritik am Wirtschaftswachstum zu nennen, würde mich interessieren, worin du die Vorteile unseres aktuellen Wirtschaftssystems sehen würdest, die ja wachstumsbasiert sind.
Ja, also bei aller Kritik und auch bei aller berechtigten Kritik gibt es in der Tat ein paar Dinge, die ich unserem Wirtschaftssystem und auch Wirtschaftswachstum positiv verbuchen würde, natürlich. Ich werfe jetzt mal provokant einen Blick zurück und frage, war es vor 60 Jahren besser? Waren der Lebensstandard höher? War die Gesellschaft gleicher und durchlässiger? Der Alphabetisierungs- und Bildungsgrad höher? Die weltweite Armut geringer? War das Bewusstsein für Umweltschutz ausgeprägter? Also das kann man aus meiner Sicht alles getrost mit Nein beantworten. Wir haben durch wirtschaftliche Prosperität und Wirtschaftswachstum eine Verbesserung in all diesen Bereichen erlebt. Das sollte man nicht kleinreden. Auch wenn selbstverständlich ständig neue Herausforderungen entstehen, denen man sich stellen muss. Meiner Ansicht nach ist aber eben die Verbesserung der eigenen Lebenssituation ein ganz starker menschlicher Antrieb. Die Amerikaner sagen da jetzt etwas pathetisch vom Tellerwäscher zum Millionär, aber das hat aus meiner Sicht einen wahren Kern. Positiv ist Wirtschaftswachstum auch deswegen, weil im Grunde alle unsere Sozialsysteme und auch der weitere Ausbau der Sozialsysteme davon profitieren. Denn irgendwie müssen die Dinge ja erwirtschaftet werden. Diese positive Sicht auf Wirtschaftswachstum spiegelt sich meiner Meinung nach übrigens auch in den SDGs, also den Sustainable Development Goals, da haben wir ja, das haben wir auch schon öfter gehört in dieser Reihe, wieder. Also SDG 8 ist überschrieben mit dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum fördern. Und als erstes Unterziel ist, das habe ich mir jetzt mitgebracht, da zitiere ich, genannt ein Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum entsprechend den nationalen Gegebenheiten. Das ist zwar jetzt hinreichend weit gefasst, ist geschenkt, aber eine Abkehr von Wirtschaftswachstum sieht anders aus meiner Sicht. Allerdings reden wir hier natürlich nicht von Wirtschaftswachstum um jeden Preis, das möchte ich nochmal klarstellen, sondern die Debatte um qualitatives Wachstum wird hier natürlich zwingend mitgedacht.
Die Kritik am Wachstum bleibt sehr breit und in der Vorbereitung haben wir uns überlegt, welche Punkte wir hier überhaupt aufwerfen, damit der Rahmen dieser Folge hier nicht gesprengt wird. Wir haben nur eine begrenzte Zeit. Ein weiterer Kritikpunkt, der genannt wird, betrifft die Beschleunigungsprozesse, die unter anderem die Digitalisierung mit sich bringt. Andrea Vetter stellt das in den Zusammenhang mit dem Wirtschaftswachstum und hat mir das unter dem Stichwort kulturelle Kritik dargelegt.
Eine dritte Kritikform, die sehr wichtig ist, ist die kulturelle Kritik an Wirtschaftswachstum. Wirtschaftswachstum geht ja auch mit einer beschleunigten Effizienz und Steigerungslogik auch im Alltag von uns allen einher. Wir merken das ja. Insgesamt nimmt eben diese Geschwindigkeit von Menschen sollen ständig an verschiedenen Orten sein, ständig zu. Und Menschen lassen sich halt nicht unbegrenzt beschleunigen. Und diese kulturelle Steigerungslogik sagt, ja, es gibt Grenzen auch in den Subjekten selber liegen. Deswegen nehmen ja auch zum Beispiel Burnout-Raten exponentiell zu, psychische Krankheiten nehmen exponentiell zu. Und auch aus dieser Perspektive brauchen wir einen Umbau des Wirtschaftssystems.
Ja, wie siehst du das aus ökonomischer Sicht? Das ist ja ein Kritikpunkt, den man immer häufiger hört. Kann man das Wirtschaftswachstum so als diesen kulturellen Beschleuniger ansehen oder gilt es diesbezüglich vielleicht auch mal auf eine andere Darstellung hinzuweisen? Sie benennt ja an dieser Stelle vor allem auch psychische Krankheiten, die sie auf diese Beschleunigungsprozesse auch zurückführt. Ja, ich möchte dem ein bisschen Rechnung tragen. Ich weiß es nicht ganz genau, ob das im Bereich deiner Expertise liegt. Genau.
Ja, also fangen wir mal vorne an. Also Wirtschaftswachstum muss aus meiner Sicht jetzt nicht zwangsläufig schnell vonstatten gehen und Beschleunigung forcieren. Aber sicher kann es damit einhergehen oder geht auch häufig damit einher. Also denken wir jetzt mal an Stichworte wie technologischer Quantensprung oder Jahrhundertentdeckung. Da ist klar, da passiert sehr viel in kurzer Zeit. Wie unterschiedlich gut verschiedene Menschen dann mit den veränderten Situationen umgehen, also das kann ich schwer beurteilen. Da bin ich, glaube ich, die falsche Ansprechpartnerin. Da sind Psychologinnen und Psychologen hier wohl sehr viel besser geeignet, sich qualifiziert zu äußern. Natürlich habe ich auch gelesen, dass Beschleunigungsprozesse die genannten Probleme wie psychische Krankheiten induzieren können. Aber das gilt vermutlich natürlich auch für das Gegenteil. Also wo nichts ist, keine Prosperität und wenig zu tun, sind die Menschen meistens auch nicht glücklich. Wie gesagt, da bin ich nun wirklich keine Fachfrau, sondern sage hier, Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Cambio. Die Zukunft gestalten.
Wir kommen schon zum zweiten Block. Im ersten Block dieser Folge haben wir uns mit einigen Kritikpunkten am Wirtschaftswachstum beschäftigt. Da gibt es noch eine Reihe mehr. Im nächsten Block wollen wir zumindest versuchen, uns auszumalen und zu konkretisieren, wie eine solche Postwachstumsgesellschaft aussehen könnte. Bevor ich dich gleich wieder einbinde, liebe Jenny, würde ich nun erstmal Christian Schulz wieder zu Wort kommen lassen. Er sagt, den klaren Entwurf einer Postwachstumsgesellschaft gibt es gar nicht.
Also ich ganz persönlich verstehe Postwachstum als einen Suchbegriff, nicht als einen Entwurf. Also es gibt nicht die Postwachstumsgesellschaft, es gibt in unseren Gesellschaften Ansätze, die sich an Postwachstumsideen orientieren und die mehr oder weniger sichtbar werden oder mehr oder weniger wirkmächtig sind. Hier kann man die gerne belächelten kleinen Nischenaktivitäten wie Urban Gardening und offene Werkstätten und so weiter, kann man dann durchaus auch kontrastieren mit weitaus größeren Entwicklungen im Bereich Energiekooperativen, lokale Produktion von Energie, im Bereich Wohnungsbau und so weiter. Solidarische Landwirtschaft, das sind andere Größenordnungen als jetzt das kleine Hochbeet. Da gibt es unterschiedliche Geschwindigkeiten und Ansätze, bei denen man immer wieder auch kritisch hinterfragen muss, ist das denn jetzt wirklich zielführend? Wir haben im Bereich der sogenannten Sharing Economy sehr, sehr divergierende Kräfte und Entwicklungen, die sozusagen Opfer ihres eigenen Erfolgs wurden, die wohlgemeinte lokale Carsharing-Initiative, die dann irgendwann aufgekauft wurde von einem großen Autokonzern, der das heute kommerziell macht und mitnichten Ressourcen spart und auch nicht als Ziel hat, Ressourcen zu sparen, sondern einfach nur ein anderes Leih- und Vertriebsmodell anbietet. All das muss man dann kritisch hinterfragen. Und damit komme ich zu einem Punkt, der, glaube ich, gerne übersehen wird in der Debatte über welche Produktionsweisen, welche Materialien, welche Ernährung und so weiter, ist, dass ein Postwachstumswandel zuallererst eine riesige demokratische Herausforderung wäre. Also weil die Revolution als Mittel ausscheidet aus meiner Sicht oder wenig zielführend ist und das weiter so auch ausscheidet und der Weg, der begangen werden muss, aber vielleicht auch zu Einschränkungen, zu Veränderungen im individuellen Lebensstil und so weiter führen kann, was nicht nur über Verbote sein sollte, um Akzeptanz zu fördern, ist das an allererster Stelle ein demokratisches Projekt.
Nachdenkliche Worte von Christian Schulz. Was ja sehr deutlich wurde in seiner Aussage ist, dass es dieses Spannungsfeld zwischen diesem Klimadruck auf der einen Seite und den dazu entgegenlaufenden Entwicklungen in unserer Gesellschaft mit großer Sorge, dass er die mit sehr, sehr großer Sorge betrachtet. Bei allen Schwierigkeiten, und ich finde, da hat er aus meiner Sicht auch sehr, sehr recht, ist es keine Option, den Kopf in den Sand zu stecken. Ein Punkt, den er ja sehr, sehr stark macht oder ganz am Ende des O-Tons sehr, sehr stark gemacht hat, ist, dass dieser Transformationsprozess eine demokratische Herausforderung ist. Jetzt ist das demokratische System abhängig von ganz, ganz vielen Akteuren. Unter anderem geht es da vor allem auch um die zivilgesellschaftlichen Akteure, wo die Kirche ja auch dazu zählt. Jenny, was ist aus deiner Sicht da die Rolle von Kirche? Wie kann Kirche da mitgestalten?
Ja, Lukas, also wie du sagst, man darf nicht aus den Augen verlieren, dass Kirche eine von vielen Akteuren ist, die zum Leben und zur Gesellschaft beitragen. Also ein Pfund, mit dem die Kirche wuchern kann, ist, und das würde ich durchaus mit einem gewissen Selbstbewusstsein behaupten, dass man versucht, den Menschen unverkürzt zu sehen und anzunehmen. Kirche ist eben kein Lobbyverband, der ein bestimmtes wirtschaftliches Interesse, ein klar ausgemachtes Ziel oder nur eine bestimmte Klientel zu vertreten hat, sondern Kirche hat unterschiedliche Lebensbezüge im Blick. Und vor diesem Hintergrund liegt ein Potenzial von Kirche sicherlich dann darin, Gesprächs- und Erprobungsräume anzubieten, in denen ein hoffentlich offener Austausch ermöglicht und Meinungsvielfalt und unterschiedliche Lebensrealitäten anerkannt werden. Das ist aus meiner Sicht ein demokratischer Kernpunkt. Um jetzt von dieser Flughöhe noch mal etwas runterzukommen, lass mich doch noch kurz hinzufügen, dass es im kirchlichen Kontext auch sehr viele sehr konkrete Projekte, also kleinere und größere, gibt, die sich gerade auch mit unserem heutigen Thema Wirtschaften, Wirtschaftswachstum, Postwachstum beschäftigen. Da wird nicht der Kopf in den Sand gesteckt, sondern im Gegenteil. Es gibt zum Beispiel in Sachsen Gemeinden, die Anderswachsengemeinden heißen. Dort probieren sie aktiv verschiedene Dinge aus. Es gibt eine Generationen-Rikscha, eine Gemeinde hat einen Bauerngarten angelegt, es gibt einen Tauschschrank für Lebensmittel und so weiter. Aber warum in die Ferne schweifen, denke ich mir, auch in unserem Kirchengebiet, der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, passiert da Diverses. Also in Mainz gibt es ein Repair-Café, das maßgeblich von kirchlicher Seite mitbetrieben wird. Verschiedene Gemeinden legen Blühwiesen und Gärten an. In unserem Haus, jetzt ganz konkret, im Zentrum gesellschaftliche Verantwortung, wird nur vegetarisch und mit regionalen Produkten gekocht. Also die Flugananas, die mit ihrem großen CO2-Rucksack anreist, die sucht man hier bei uns vergebens.
Ja, das stimmt.
Das sind alles sehr konkrete Ansätze der Mit- und Umgestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft.
Die Postwachstumsökonomie ist ein Feld, das sich auf die Suche macht nach neuen Gesellschaftsmodellen. Auch Andrea Vetter habe ich gebeten, mir mal zu beschreiben, worauf es ankommen würde in einer Postwachstumsgesellschaft. Und das trotz des Wissens, dass sich Vertreter des Postwachstums oder des Degrowth-Konzepts nicht für sich selber in Anspruch nehmen, den Gegenentwurf in der Schublade liegen zu haben. Einige Vorschläge hat sie trotzdem. Und das sind sehr, sehr klare politische Ziele.
Eine Postwachstumsgesellschaft wäre eine, in der soziale Gerechtigkeit ganz oben steht und auch Selbstbestimmung. Die Frage, wie möchte ich eigentlich mein Leben verbringen? Und natürlich geht eine Postwachstumsgesellschaft auch von einem positiven Menschenbild aus, im Sinne von Menschen möchten sich einbringen, Menschen möchten tätig sein. Und natürlich hat das ganz praktisch dann Implikationen von, wie kommen wir dahin, weil wir sind jetzt an diesem Punkt, an dem wir jetzt sind, und es macht keinen Sinn, eine Postwachstumsgesellschaft sich von null aus auszudenken, als wäre alles davor nicht gewesen, sondern wie können wir die Institutionen, die wir jetzt haben, wachstumsunabhängig machen und für eine solche Postwachstumsgesellschaft umbauen? Wie können wir zum Beispiel eine wirkliche sozial-ökologische Steuerreform einleiten, die Ressourcenverbrauch auch angemessen besteuert, die Arbeit zumindest in den unteren Einkommensschichten noch weniger besteuert, die es ermöglicht, dass über Steuererleichterung zum Beispiel viel mehr technische Geräte repariert würden, anstatt neue herzustellen? Da gibt es sehr viel Spielraum. Dasselbe gilt natürlich für Subventionen. Also warum müssen die fossilen Energien auf diese Art und Weise subventioniert werden. Das muss sofort aufhören.
Ja, das waren jetzt ziemlich viele Punkte. Ich würde sie gerne mit dir der Reihenfolge nach durchgehen. Der erste Punkt, den sie ja anspricht, betrifft die soziale Gerechtigkeit und das Menschenbild, das selbstbestimmt ist und sich gerne sozial engagiert. Mensch als soziales Wesen. Demgegenüber steht ja ein Menschenbild, wie es beispielsweise so von Rational Choice Vertretern attestiert wird, das egoistisch agiert und an seinem eigenen Interesse, an den eigenen Prioritäten orientiert, so ein bisschen nach dem Motto, wenn jeder an sich selber denkt, ist an alle gedacht. Ja, wie schätzt du das ein, Jenny? In den Wirtschaftswissenschaften gibt es ja viele Menschen, das ist zumindest mein Wissensstand, jetzt habe ich es nicht studiert, die von einem solchen egoistischen Menschenbild ausgehen, die im Wettbewerb zueinander steht. Im Bereich des Postwachstums wird die Kooperation als Handlungsmaxime betont. Widerspricht sich das denn überhaupt?
Ja, also mit der Frage nach dem Menschenbild bewegen wir uns hier auf philosophische Gewässer zu, deren Tiefe wir hier sicher nicht ertauchen können, Lukas. Aber da du konkret nach dem wirtschaftswissenschaftlichen Blick gefragt hast, lass es mich in aller Kürze mal so skizzieren. Tatsächlich ist lange in wirtschaftswissenschaftlichen Modellen von dem Menschen als sogenanntem Homo economicus ausgegangen worden, also jemandem, der rational und eigeninteressiert handelt und auf Nutzenmaximierung aus ist. Diese sehr einseitige Sicht auf den Menschen ist aber schon seit vielen Jahren auch innerhalb der VWL-Disziplin als verkürzt und zu simplifizierend verworfen worden. Da haben die Forschungszweige Public Choice und Verhaltensökonomie sehr viel beigetragen. Auch Altruismus und Kooperation von Individuen ist in wirtschaftswissenschaftlichen Modellen mittlerweile problemlos darstellbar und wird auch vielfach gemacht. Also nur um jetzt mal auch eine Lanze für meine Disziplin zu brechen. Aber das Beschriebene bisher ist ja jetzt rein schematisch und noch in Modellwelten gedacht. Die Realität ist selbstverständlich ungleich reichhaltiger. Und da erlebe ich natürlich, dass Kooperation in wirtschaftlichen Belangen unheimlich wichtig ist. Das gilt nicht nur im Kleinen und innerhalb eines Betriebs, sondern auch auf institutioneller Ebene natürlich, also im Miteinander von Unternehmen, zwischen Unternehmen und der Politik und so weiter. Daher würde ich sagen, Kooperation und Engagement wohnen ja jetzt nicht allen, aber zumindest sehr vielen Menschen inne. Das steht aus meiner Sicht auch nicht zwangsläufig im Widerspruch mit den Dingen wie zum Beispiel Eigeninteresse oder Nutzenmaximierung. Die kann man nämlich auch positiv sehen. Die Verbesserung der eigenen Lebenssituation ist für viele Menschen ein großer Antrieb und im ureigenen Interesse. Und Nutzenmaximierung bedeutet für viele Menschen vielleicht auch einfach, aufmerksam und neugierig zu sein, Neues auszuprobieren und zu gucken, ob die Situation danach besser ist als vorher. Das hat für mich auch viel mit Forscher- und Entdeckergeist zu tun, der vielen Menschen aus meiner Sicht immanent ist. Und natürlich auch fast unweigerlich zu Wachstum führt.
Was mich interessieren würde jetzt auch im Zusammenhang von Wirtschaftswachstum, ist so das Zusammenspiel zwischen Steuern auf der einen Seite und dem eben Wirtschaftswachstum. Jetzt werden Steuern ja aus ganz verschiedenen Gründen erhoben. Auf der einen Seite ermöglichen sie staatliche Investitionen, ein anderer Zweck könnte sein, Verteilungsgerechtigkeit herzustellen. Der Grundgedanke ist simpel, wer mehr hat, soll dann auch mehr für das Gemeinwohl geben. Solidarität ist da das Stichwort. Wie siehst du das Verhältnis von Steuern und Wirtschaftswachstum?
Ja, oh weh, Lukas. Das sind alles sehr große Themenkomplexe, die du hier ansprichst. Also ich versuche mal, sie in unserem Kontext, also dem Wachstumskontext, abzuarbeiten. Zunächst mal ganz generell. Unser Steuersystem in Deutschland ist in all seiner Komplexität grundsätzlich darauf ausgelegt, umzuverteilen. Wir haben zum Beispiel einen progressiven Einkommensteuertarif, also wer mehr verdient, bezahlt auch mehr Steuern. Und zwar nicht nur absolut, sondern auch prozentual. Menschen mit geringem Einkommen bezahlen wenig Steuern oder erhalten staatliche Transfers. Aus einer kaltherzigen Wachstumsperspektive macht es auch Sinn, diese Umverteilung, denn es gibt unzählige Studien, die zeigen, dass eine gewisse Ungleichheit in der Bevölkerung wachstumsförderlich ist. Nur darf die Ungleichheit nicht zu groß sein.
Das ist wahrscheinlich so der Gedanke, dass dadurch Anreize dann gefördert werden.
Ja, durchaus. Genau. Du hattest mich noch zum Verhältnis von Steuern, staatlichen Investitionen und Wirtschaftswachstum gefragt. Hier würde ich sagen, es kommt drauf an. Also über Steuern wird natürlich ein gewisses Maß an Infrastruktur und öffentlichen Gütern gefördert, die uns allen zugutekommen. Und das ist wachstumsförderlich, ganz klar. Soweit ist die Diskussion aus meiner Sicht auch unstrittig. Debattiert wird dann immer darüber, ab wann Steuern zu hoch sind. Wenn der Staat die Steuerschraube überdreht, dann weichen Menschen gerne aus, um der als zu hoch empfundenen Besteuerung zu entgehen. Damit meine ich jetzt noch nicht mal den illegalen Weg der Steuerhinterziehung, sondern den ganz legalen. Also, dass zum Beispiel ein Unternehmer beschließt, wenn die Steuern zu hoch sind, sein Unternehmen eben nicht weiter fortzuführen, sondern lieber früher in den Ruhestand zu gehen, ne? Und wenn das viele tun und nicht nur einer, dann wirkt das eher wachstumshemmend. Und es kann zur Folge haben, dass man letztlich weniger Steuereinnahmen hat und damit auch weniger öffentliche Daseinsvorsorge betreiben kann.
Dass Gemeinwohlorientierung, öffentliche Daseinsvorsorge, dass öffentliche Güter einen Mehrwert für viele darstellen, aber darüber hinaus auch Ressourcen sparen könnten, hat mir Christian Schulz erklärt. Und um ressourcensparendes Verhalten, um Suffizienz, muss es uns angesichts der Knappheiten auf dem Planeten ja auch gehen. Nur wie macht man das Menschen begreiflich und vielleicht auch schmackhaft? Christian Schulz sagt dazu,
ich glaube, da gibt's nur einen Weg, nämlich also Suffizienz ganz klar nicht als Selbstbeschränkung zu rahmen, sondern die Vorteile der Suffizienzorientierung auch auf ganz alltagspraktischer Ebene herauszustellen. Ich nehme mal ein Beispiel, mit dem ich ein bisschen besser vertraut bin. Es gibt im Bereich Wohnungsbau nicht nur aus Gründen der Preisgestaltung und der Erschwinglichkeit von neuem Wohnraum gibt es eine zunehmende Tendenz, bei Wohnungsbaugenossenschaften, bei Baugruppen, aber durchaus auch bei privaten Investoren, privaten Wohnraum pro Kopf zu reduzieren und teilweise durch Gemeinschaftsflächen, Gemeinschaftsangebote zu kompensieren. Das ist ein Beispiel für Suffizienz, wo man sagen kann, die Quadratmeterfläche pro Person wird, nachdem wir Jahre des Wachstums hatten oder Jahrzehnte des Wachstums und in Deutschland mit ganz vorne stehen, was den Flächenverbrauch pro Kopf angeht, da lässt sich eine Schraube zurückdrehen, ohne dass es notwendigerweise wehtun muss. Es senkt Instandhaltungskosten, es reduziert Arbeit, weniger Fläche zu putzen, zu möblieren und so weiter. Und gleichzeitig entstehen attraktive Zusatzangebote, die man sich alleine vielleicht gar nicht leisten kann.
Ja, Jenny, diese Nachhaltigkeitsstrategie Suffizienz, so beobachte ich das zumindest in der politischen Debatte, wird sehr, sehr, sehr selten thematisiert. Und ich vermute, es hat etwas damit zu tun, dass Verzicht zu predigen nicht so gut ankommt im politischen Diskurs. Ja, was sagst du dazu?
Ja, also das ist wohl so. Das ist für Politikerinnen und Politiker einfach undankbar, ne? Wenige Bürgerinnen und Bürger möchten gerne hören, dass ihre Rente nicht weiter erhöht wird, der Lohn oder der Gewinn nicht weiter steigen oder nur noch eine Handvoll Medikamente zur Verfügung stehen. Ich finde daher sehr gut und richtig, wie Christian Schulz herausarbeitet, dass ein gewisser Verzicht, in diesem Fall ja jetzt zum Beispiel auf Wohnraum pro Kopf, neue und gute andere Möglichkeiten hervorbringen kann. Also Suffizienz und Genügsamkeit kann man hier durchaus positiv konnotieren und da muss man noch viele weitere Bereiche ausloten. Genau nach solchen guten Lösungen sollte man aus meiner Sicht verstärkt suchen. Denn bei anderen Beispielen ist das nicht so einfach möglich. Also jetzt denken wir nur mal daran, wenn wir plötzlich nur noch halb so viel heizen dürften, was aus Klimaschutzgründen sicher weit oben auf der Liste stehen müsste. Da wäre ich mir nicht so sicher, dass der Aufruf zur Genügsamkeit bei vielen Menschen gut ankäme. Das ist halt auch Teil des Problems und darüber müssen wir ehrlich und lösungsorientiert reden.
Cambio. Probleme als Chance sehen.
Heute unternehmen wir im Cambio-Labor den Versuch, uns eine Wirtschaft ohne oder mit anderem Wachstum vorzustellen. Welche Tücken und Schwierigkeiten das hat, ist heute schon ein Stück weit rausgekommen. Da es aber tatsächlich schon Formeln gibt, die sich diesem massiven wirtschaftlichen Wachstumsdruck entziehen, haben wir die solidarische Landwirtschaft, kurz SolaVi, Mainz besucht. Wir, das war unsere Praktikantin Salome Neserke und ich. Salome hat diesen Besuch in einem kleinen Beitrag für uns zusammengefasst.
Einen anderen Umgang mit Lebensmitteln, ökologisch angebaut, ohne lange Transportwege, ohne viel Verpackung. Das setzen die Mitglieder der SolaVi Mainz schon jetzt um. An einem Donnerstag im August war ich auf ihrem Hof in Mainz zu Besuch, denn Donnerstag ist Erntetag.
Ich schneide den Endivien für die heutige Ernte. Endiviensalat. Ich suche mir jetzt gerade die größten und schönsten Köpfe raus. Und die anderen, die dürfen dann noch wachsen, weil die ernten wir dann in den nächsten Wochen.
Das war Franzi. Franzi ist Teil des festen Gärtnerinnen-Teams. Doch bevor es ein Team und einen Hof gab, dauerte es eine Weile. Davon hat mir Thilo, einer der Gründer der Solawi, erzählt.
Im Herbst 2013 gab es eine Veranstaltung hier in Mainz. Neue Städter braucht das Land und da hatten die wen von der Solawi eingeladen. Da bin ich dann hin und da waren recht viele und alle fanden es ziemlich gut, was er so erzählt hat. Und am Ende hat dann wer so in den Raum gefragt, ja, wer hätte denn Lust, dass es sowas in Mainz gibt? Und dann haben wir uns ab diesem Herbst 2013 alle zwei Wochen getroffen.
Bis der heutige Hof gefunden war, vergingen nochmal zwei Jahre. Besonders der unregelmäßige Arbeitsaufwand in der Landwirtschaft war zu Beginn eine Herausforderung.
Es war total schwierig, diese Mitgliederhilfe zu organisieren. Wenn wir total in der Arbeit versunken sind, dann waren wir zu zweit und dann haben wir gedacht, oh, jetzt müssen wir mal eine E-Mail schreiben. Und bis die Mitglieder dann da waren, standen wir plötzlich da und wussten nicht, womit wir sie beschäftigen. Jetzt überspitzt dargestellt, aber das mussten wir dann mit der Zeit so ein bisschen ein Gefühl für entwickeln, wie man die Leute zu dem Zeitpunkt, wo man sie braucht, auch auf dem Acker hat.
Inzwischen haben sich die Arbeitsabläufe eingespielt. Die Mitglieder können Anteile an der Gesamternte der Solawi erwerben. Mittlerweile gibt es 120 Anteile, hat Melina erzählt. Sie ist die Neueste im Team.
Ein Anteil ist so für eine Familie, zum Beispiel zwei Erwachsene, zwei Kinder oder für eine kleine WG oder so gedacht. Und es ist von uns schon so gedacht, dass man dann eigentlich nicht zukaufen muss an Gemüse. Aber natürlich in der Realität kommt es darauf an, ob die Leute halt sich noch andere Sachen dazu wünschen oder einen besonders großen Gemüsebedarf haben.
Einmal im Jahr werden die Gesamtkosten veranschlagt. Aus den Gesamtkosten wird ein Mittelwert berechnet, der einem Anteil entspricht. Um das Ganze sozial gerecht zu gestalten, haben sie sich auf ein Vorgehen geeinigt.
Wir haben es so geregelt, dass wir eine Bieterrunde haben, die eben ermöglichen soll, dass Leute, die ein bisschen mehr geben können, das auch machen können und sich bewusst dazu entscheiden können und damit Leuten, die weniger Geld zur Verfügung haben, die Möglichkeit geben, auch mitzumachen. Und die können dann eben einen geringeren Anteil zahlen, bekommen aber dasselbe Gemüse. Aber es ist anonym, das heißt, niemand in der Solawi weiß, was der andere zahlt. Es geht nur darum, dass eben dieser Gesamtbetrag erreicht wird und sich jeder wohlfühlt damit, was er dazu gibt.
Durch diesen Finanzierungsansatz wird das Risiko eines Ernteausfalls auf verschiedene Schultern verteilt. Außerdem wird nicht nur durch die Art des Anbaus ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet, es wird auch weniger weggeschmissen, sagt Lina.
Wir haben natürlich auch viel weniger Abfall, sage ich jetzt mal, oder Gemüse, das aussortiert wird, das halt nicht in den Handel kommt im Moment. Also zum Beispiel Kartoffeln, die zu klein sind, krumme Möhren und so. Das wird bei uns halt rausgegeben und das ist auch für alle Mitglieder so in Ordnung. Also es ist sogar eher so, dass Mitglieder sagen, aha, komm, das nehmen wir auch noch mit, das kann man doch essen.
Gründe mitzumachen gibt es viele. Amelie hat mir erzählt, was ihre Motivation ist, bei der Solawi als Gärtnerin zu arbeiten.
Dass wir hier diese Gemeinschaft sehr pflegen, dass wir nicht nur für uns hinarbeiten, sondern auch Kontakt zu den Mitgliedern haben. Es ist auch eine gewisse Bildungsarbeit, die wir hier machen, finde ich. Und dass wir gemeinsam entscheiden, wie unser Anbau aussieht, wie unsere nächsten Schritte sind. Das gefällt mir, diese Vielfältigkeit.
Gemeinsam entscheiden, das Essen, was regional und saisonal verfügbar ist, etwas über Ernährung und Anbau lernen. Während in der Küche schon das Mittagessen vorbereitet wurde, habe ich Thilo gefragt, ob das zukünftig auch im großen Stil funktionieren könnte.
Ich glaube nicht unbedingt, dass Solawi was für alle ist. Also es gibt diese Zahl aus Japan, die steht auf Wikipedia, dass 25% aller Japanerinnen ihr Gemüse von TKs bekommen. Das ist so eine Form von Solawi, halt so eine Direktbeziehung zwischen Landwirten und den Menschen. Grundsätzlich, wenn man so über Landwirtschaft und Ernährung der Zukunft spricht, dann geht es immer darum, dass viele Menschen werden in den Städten leben und es total sinnvoll ist, wenn die landwirtschaftlichen Betriebe an den Städten sind.
An dieser Stelle sei kurz gesagt, dass die Nachfrage nach einem Anteil von der Solawi sehr hoch ist und man bis zu zwei Jahre warten muss. Also die wartenden Listen sind sehr lang. Natürlich gelten diese zwei Jahre jetzt nicht absolut, aber es dauert etwas, um Mitglied zu werden. Gleichzeitig habe ich mir auch sagen lassen, dass gerade im Rhein-Main-Gebiet immer mehr solcher Projekte entstehen und dass es sich einfach lohnt, da auch mal sich umzuhören. Jetzt einer der Vorteile, den würde ich jetzt mal rauspicken wollen, der bei der solidarischen Landwirtschaft genannt wird, ist eben die regionale Einbettung des Betriebs. Diesen Gedanken, der im Zusammenhang mit den SDGs, wir hatten Sustainable Development Goals, die laufen da unter dem Leitsatz global denken, lokal handeln, Das hat der Wirtschaftsgeograf Christian Schulz in der nächsten Aussage nochmal stark gemacht. Er sagt, in der regionalen Einbindung verschiedener wirtschaftlicher Sektoren liegen sehr, sehr große Chancen.
Eine regionale Neuausrichtung von Energieproduktion, landwirtschaftlicher Produktion, Handwerk, und das spielt ja alles ineinander. Also wenn Landwirte nicht mehr nur Rindfleisch und Milch produzieren, sondern vielleicht auch im Gemüsebau und in der Käsewirtschaft Veredelungsschritte einbauen, entstehen nicht nur in der Landwirtschaft neue Arbeitsplätze, sondern auch im Handwerk, in der Bauwirtschaft, im Logistikbereich und so weiter. Also das ist branchenübergreifend und hat sehr, sehr viel mit Koordination und Kollaboration zu tun. Ich glaube, dass da jetzt auch aus geografischer Perspektive sind genau diese Prozesse, die wir studieren. Was heißt das eigentlich, wenn da ein Landwirt auf solidarische Landwirtschaft umstellt? Was heißt das für die Region an Sekundäreffekten, an Wertschöpfung, an sozialer Inklusion? Ganz wichtiger Aspekt auch in der Postwachstumsdebatte, dass viele dieser Produktionsformen auch gesellschaftlich integrierend wirken können, wenn etwa Migrantenfamilien an einem solidarischen Landwirtschaftsprojekt dann auch tatkräftig mitwirken. Hat das auch eine soziale Kohäsionsfunktion.
Das Gesellschaftsgefüge neu denken und wirtschaftliche, politische und soziale Prozesse zusammendenken, das ist die riesig große Herausforderung, die sich unter anderem auch die Postwachstums-Community stellt. Eine Frage, die unter dem Stichwort Skalierbarkeit diskutiert wird, ist die Frage, inwieweit sich solche Geschäftsmodelle auch auf andere Sektoren übertragen lassen. Ich denke da beispielsweise auch an die Industrie. Hältst du das grundsätzlich für möglich? Wo siehst du vielleicht auch mit Blick auf unser aktuelles Wirtschaftsmodell Hemmnisse, Hindernisse?
Ja, also aus meiner Sicht ist die Skalierbarkeit, also die Fähigkeit zur Größenveränderung, eines der Hauptprobleme tatsächlich. Die Solavie in Mainz, das hatten wir jetzt das Beispiel, bietet für ihre Anteilseigner das, was eben erwirtschaftet werden kann. Ne? Dabei wird aber stillschweigend vorausgesetzt, dass man die Dinge, die einem dann alle noch fehlen, zur Genüge woanders herbekommt, also zum Beispiel im Supermarkt. Und um das jetzt noch weiter zu treiben, kann man sich fragen, also wie sieht das zum Beispiel bei der Medikamentenproduktion aus oder überhaupt bei allen Gütern, die komplexe Vorprodukte benötigen und so weiter. Da fehlt mir noch ein bisschen die Fantasie, und da gibt es ganz sicher noch sehr viel Forschungsbedarf. Aber wir sollten offen sein für alle guten Ideen da draußen. Und da bin ich ja grundsätzlich sehr optimistisch, dass es davon sehr viele gibt.
Ja, du hattest es ja vorhin schon auch betont, dass du eine grundsätzlich optimistische Haltung hast, was den Innovationsgeist und die Kreativität betrifft. Wir kommen schon wieder zum Ende unserer Sendezeit und es gäbe noch zigtausend Aspekte, die man hier behandeln könnte. Eine Kernfrage ergibt sich aus der Dringlichkeit der voranschreitenden globalen Erwärmung und damit schließen wir so ein bisschen vielleicht den Kreis, den wir am Anfang aufgemacht haben, der Faktor Zeit. Ja, wie muss sich das Wirtschaftssystem, und wir bleiben mal bei dem des globalen Nordens, um es jetzt nicht zu komplex zu machen, ja, wie muss sich das verändern, um ja diesen aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden?
Ja, also das ist nochmal eine richtig große Frage am Schluss. Klar, macht's mir auch nicht so einfach. aus meiner Sicht muss in großen Teilen des Wirtschaftssystems, und da beziehe ich explizit Produzenten wie Konsumenten mit ein, mehr Realismus Einzug halten. Und es müssen aus meiner Sicht auch mehrere Wege gleichzeitig gegangen werden. Wir müssen hin zu größerer Ressourcenschonung in der Produktion, aber das allein wird nicht ausreichen, sondern wir müssen uns zusätzlich im Konsum begrenzen. Wir sollten auch endlich anfangen, realistische Preise auszuweisen, hatte ich anfangs schon mal gesagt, also zum Beispiel schädliche Umwelteinflüsse eben mit einzupreisen. Ne? Dadurch wird vieles teurer, nicht jetzt nur das Fliegen. Und dann müssen wir als Gesellschaft genau darüber diskutieren, wie wir gemeinsam damit umgehen können.
Sagt Jenny Achten, Referentin für Wirtschaft und Finanzpolitik, bei der ich mich ganz herzlich bedanken möchte. Genauso wie bei Andrea Vetter, Christian Schulz und den SolavistInnen aus Mainz, die uns jeweils Einblicke in ihre Gedankenwelt und ihre Arbeit gegeben haben. Außerdem möchte ich mich natürlich ganz herzlich bei Sam Lomé-Neserke für ihren Beitrag bedanken. Im neuen Jahr, im Januar, wird es um Datenethik gehen und wir werden uns da mit den enormen Veränderungen beschäftigen, die sich durch das immer größer werden der digitalen Welt ergeben. Bis dahin erstmal eine wunderschöne Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest und wer weiß, vielleicht sieht die Welt im neuen Jahr dann schon ganz, ganz anders aus.
Das war Cambio, eine Produktion des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.
Du hast Fragen oder Anregungen? Schreib uns doch eine Mail. cambio@zgv.info